zum Krieg kommt. Zum Krieg kommt es dann, wenn ein Staat zu dem Schluss kommt, der andere Staat mit seiner Macht, mit dem, was er beansprucht, mit der Abschreckungsmacht, die er aufbaut, ist eine tatsächliche Bestreitung meines Ranges. Also nicht, wenn irgendein Staat irgendein Handelsvertrag kündigt. So schnell geht es da nicht. Zum Krieg kommt es, wenn einer zum Schluss kommt, der andere, wenn ich den nicht fertig mache, bestreitet er das, was ich als Macht in der Welt bin. Jeder ist dauernd bestrebt, seinen Rang, also nämlich diese anerkannte, durch andere anerkannte Abschreckungsmacht zu steigern. Und weil wir alle damit dauernd beschäftigt sind, stoßen sie natürlich an andere Mächte, die dasselbe wollen und die das auch tun. Und dann ist der Schluss, die muss ich wegräumen, sonst gelte ich mit meinem Rang nichts mehr. Gut, das ist erstmal, sagen wir, das ist die Erkenntnis der wirklichen Feindschaft, der Unversöhnlichkeit, und zum Krieg kommt es, wenn der Staat kalkuliert, und das kann ich auch hinkriegen. Denn das braucht es schon noch dazu, dass einer meint, und es geht dann auch. Im Krieg endgültig wird die Reihenfolge der Wichtigkeiten klargestellt. Krieg ist sowas wie das Durchstreichen aller Illusionen. Da wird das gesamte nationale Innenleben dem einen Zweck untergeordnet. Der Selbstbehauptung der Gewalt, die der Staat nach außen ist. Untergeordnet hat er die harte Bedeutung in den Dienst dafür genommen. Ja, dann findet Kriegswirtschaft statt. Dann muss die Front versorgt. Dann wird das Innenleben in den Dienst genommen in der Hinsicht, es muss die Schläge des Feindes aushalten und wegstecken. Wenn dann einmal eine Stadt verbrennt, na bitte. Das hat die Seite, das gesamte Innenleben des Staats, auch der gesamte Reichtum, der akkumuliert worden ist, wird in Dienst genommen im Sinn von aufs Spiel gesetzt. Im Krieg kann alles kaputt gehen. Je nachdem, welchen Krieg man halt sich vornimmt. Jetzt, wenn Amerika einen Krieg gegen Irak führt, da kann auch was schief gehen, aber da geht nicht gleich Amerika kaputt dran. Aber ein Krieg mit einem irgendwie gleichartigen, das sind ja sehr asymmetrische Kriege, die da geführt werden, ein Krieg mit einem irgendwie gleichartigen Gegner, da wird das gesamte Leben der Nation, der gesamte Reichtum, die gesamte Akkumulation von Jahrzehnten aufs Spiel gesetzt und zur Not geopfert. Für die Selbstbehauptung der Staatsgewalt nach außen. Was ich da sagen will, ist, diese Unterordnung ist eine irre Klarstellung. In diesem Gemeinwesen ist die Staatsgewalt schon nach innen, die das Eigentum stiftet und schützt. Die Macht des Eigentums, aus der die Macht des Eigentums hervorgeht, also auch die Privatmacht des Geldes. In diesem Gemeinwesen ist die Gewalt das Allererste. Und nach außen ist es überhaupt unübersehbar, da ist Gewalt und Gewalt, die sich durchsetzt, das Lebenselixier des Gemeinwesens. Und dieser Durchsetzungsfähigkeit der Gewalt wird, wenn das in Frage steht, alles und jedes geopfert. So, jetzt will ich noch ein bisschen anders anfangen, nämlich, jetzt könnte ja jemand sagen, naja, irgendwie wird doch nicht, wie noch beim Kaiser Wilhelm, bei jedem verweigerten Handelsvertrag ein Kanonenboot in irgendeinen Hafen geschickt. Natürlich wird in den Verhandlungen um, sagen wir, die Durchsetzung des Kyoto-Protokolls in der ganzen Welt nicht immer gleich mit dem Säbel gerasselt. Ja, das stimmt schon. Da treten halt Mächte gegeneinander oder miteinander im Verkehr, die immerzu mit dem, was sie als Mächte sind und von der anderen Seite anerkannt kriegen, dass sie als Mächte sind, wuchern. Der Rekurs auf die Gewaltfähigkeit, also so richtig im diplomatischen Verkehr sagen, weißt du, was ich dir antun könnte, das ist schon ein sehr später Punkt. Ein sehr später Punkt, der im Verkehr mit dem Irak, der im Verkehr mit dem Iran, der im Verkehr mit Nordkorea eindeutig erreicht ist. Aber der unter normalen Umständen nicht immer gleich auf den Tisch kommt, weil wir halt den eigentümlichen Zustand einer globalen Welthandelsordnung haben. Und als Grundlage davon den Zustand einer globalen, jetzt sage ich mit aller Vorsicht, einer globalen gewaltmäßigen Beherrschung des Globus. Das muss man mit aller Vorsicht sagen, denn dieses Projekt ist nie fertig. Und im Moment erleben wir eigentlich eine Phase, in der eine relative Fertigkeit sich wieder auflöst. Dennoch, es findet nicht andauernd Krieg zwischen allen möglichen Staaten um alle möglichen Kleinthemen statt. Warum? Weil die Welt halt in diese großen Bündnissysteme eingeordnet ist und weil im Wesentlichen nicht aus der Reihe getanzt wird in den Grundfragen. Und gut. Und deswegen haben wir diesen Zustand einer weltweiten Wirtschaftsordnung und einer kollektiven Weltherrschaft. Die ist, da will ich jetzt hin, die ist aber kein Produkt sozusagen der Vernunft der modernen Staaten, sodass sie gesagt hätten, ach, sind wir doch gescheit, gehen wir doch das Gegeneinanderkämpfen auf. Machen wir gemeinsame Sache, einen Weltmarkt und jeder darf ihn benutzen und eine UNO, die den Krieg vermeidet. Also die Streitigkeiten zwischen den Staaten auf friedliche Weise schlichtet. Diese ja nun wirklich nach der ökonomischen Seite hin große kapitalistische Wachstumspotenz, dass der ganze Globus dem Kapital erschlossen worden ist. Das ist nicht ein Produkt ökonomischer Vernunft, sondern ein Produkt kriegerischer Bündnisse und Gewaltlagen. Und da eben mein Satz, es ist ein Produkt dessen, dass die Amerikaner 2, vielleicht 3 Kriege gewonnen haben. Und da will ich jetzt mal rein in die Entstehung und dialektische, widersprüchliche Existenzbedingung einer kollektiven Weltherrschaft. Fangen wir mal an. Wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass die ganze Welt ein offener Kapitalmarkt geworden ist? Ja, in 2 Schritten. Der erste Schritt war der Zweite Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner gewonnen und dabei alle Formen des Imperialismus beseitigt, ihrer kapitalistischen Konkurrenznationen beseitigt, die es vorher gegeben hat. Sowohl die Kolonialreiche der Franzosen und Briten, wie auch die direkten Kriegsgegner, diese Versuche, selber Großreiche und damit große Wirtschaftsräume, dem nordamerikanischen Kontinent in der Größe vergleichbar, durch Eroberung herbeizuführen, wie es das deutsche Nazireich und wie es die Japaner probiert haben. Diese imperialistischen Alternativen sind kaputt gemacht und zerschlagen worden. Und dann hat Amerika der Welt ein Angebot gemacht. Ihr seid jetzt doch alle fertig, ihr könnt eh nicht mehr widersprechen. Wir verordnen dass ihr euch am Weltmarkt, an einem offenen Weltmarkt beteiligen dürft, je nach Konkurrenzfähigkeit, die ihr mit eurem einheimischen Kapital hinbringt. Die Amerikaner haben das angeboten, nicht weil sie gesagt haben, Fair Play ist das Bessere, sondern weil sie ihr Standpunkt war, wenn alle Staaten sich um kapitalistisches Wachstum bemühen, dann ist das für die Nation mit dem größten Kapital, dann ist es für die Nation mit der überlegenen Produktivität die beste Wachstumsbedingung überhaupt. Wir verdienen an allen Fortschritten überall automatisch mit. Diese der Welt angebotene Ordnung ist einerseits nicht zustande gekommen, weil der andere große Sieger des Zweiten Weltkriegs, die Sowjetunion, gesagt hat, sie hat eigene Vorstellungen von der Entwicklung ihres Landes und sie will sich dem amerikanischen Kapital nicht zur Verfügung stellen und vor allen Dingen nicht das, was bei ihnen daheim läuft, davon abhängig machen, ob sie es nach Maßgabe einer kapitalistischen Rentabilitätsrechnung für Investoren lohnt. Dann haben die ihren Machtbereich ausgenommen. Und da merkt man schon, für Amerika war das eine Kriegserklärung, dass welche gesagt haben, wir machen da nicht mit. Das ist ja immerhin ein irrer Punkt. Man könnte ja sagen, na, macht da halt was anderes. Amerika hat den Standpunkt gehabt, das spaltet die eine Welt. Ja, der Standpunkt, das spaltet die eine Welt, das ist schon der Standpunkt, die Welt habe ich doch jetzt im Griff. Und das ist ein Verstoß, das ist ein Verbrechen, das ist ein Kaputtmachen von der Ordnung, von dem die Amis auf dem Standpunkt standen, die wäre doch jetzt angesagt und die wäre unser gutes Recht. So, und diese Absage an die kapitalistische, offene Handelswelt, die Absage war der Gehalt oder war der Stoff für die Kriegserklärung gegen den Sowjetblock. Und das hat einen 40-jährigen, der zweite große Krieg, das hat einen 40-jährigen kalten Krieg zur Folge gehabt. Dieser kalte Krieg hat jetzt was Eigentümliches. Er hat nämlich, nach der einen Seite ist er ja Zeichen des Misserfolgs der Etablierung der einen Welt. Nach der anderen Seite ist er innerhalb des westlichen Bündnisses die erste und überhaupt einzig haltbare Verwirklichung kollektiver Beherrschung. Denn im Kalten Krieg hat Amerika den anderen kapitalistischen Staaten das Angebot gemacht, stellt euch auf unsere Seite der Front, bekämpft die Russen mit, schwächt den Block, ja, Containment, Rollback, waren ja alles durchaus aggressive Formulierungen. Schwächt die Kommunisten, macht sie mit fertig, schnürt sie mit ein, tragt bei zur Abschreckung dieser anderen Macht, dann könnt ihr und dürft ihr erstens an der Abschreckungsmacht der Amerikaner mit teilhaben, seid also auch gewichtige Mächte gegenüber Dritten und dürft den von Amerika beherrschten Restglobus ökonomisch mit nutzen, auch wenn ihr ihn nicht selber beherrscht. Auch wenn ihr ihn nicht selber mit euren Soldaten unter Kontrolle habt. Das war der Gehalt des Angebots. Das Gehalt des Angebots. Und diesem Angebot haben sowohl die alten Alliierten des Zweiten Weltkriegs wie die alten Feinde des Zweiten Weltkriegs, Deutschland und Japan, beide haben diesem Angebot zugestimmt. Und zwar erstmal aus eigenem Interesse, weil sie als kapitalistische Staaten auch den Umstand, dass es da eine Sowjetunion und ihren Block gibt, als einen Entzug genommen haben. Deutschland unmittelbar, als ihm wird ein Viertel des Landes weggenommen, ihm wird das europäische Hinterland weggenommen, das mal unter deutscher Kontrolle war, deutsches Benutzungsfeld gewesen war. Die hat sich selber unmittelbar beschädigt gefühlt durch die Existenz dieser nicht kapitalistischen Macht. Sie haben sich also unter dem amerikanischen Atomschirm, wie es damals hieß, freiwillig untergeordnet, weil es in ihrem eigenen Interesse lag, die andere Macht zu bekämpfen. Negativ, in der Feindschaft gegen die Sowjetunion und ihren Block, negativ, hatten sie eine positive Gemeinsamkeit, die imperialistischen Nationen. hat dann auch den Inhalt. Jede trägt bei zur gemeinsamen Abschreckungskraft, hat dann aber auch die Bedeutung, jede dieser Nationen ist dran, hat ein Interesse daran, dass die andere Nation funktioniert, auch ökonomisch funktioniert, damit sie ein potenter Militärstaat sein kann. Das schließt ein, die Unterordnung unter die Amerikaner auf der einen Seite, auf der anderen Seite Rücksicht von den Amerikanern auf die nationalen Interessen der Partner, weil die sollen ja florieren können. Es war auch nie konfliktfrei. Es war auch immer ein Streit und jeder hat dauernd gefragt, kriege ich mehr raus aus dem Bündnis oder zahle ich mehr rein? Das ist nicht harmonisch, aber es war auf Basis einer grundsätzlichen Gemeinsamkeit. Der Feind stiftet ein Interesse, in dem die wirklich positiv vereint sind. So, und dann haben sie es doch tatsächlich geschafft, den Feind fertig und in ihrer Welt haben sie dann diesen offenen Weltmarkt, diese, es herrscht der Dollar und die dem Dollar irgendwie gleichen Währungen, es herrscht Kredit, der IWF funktioniert, der IWF trägt Sorge für die Staaten, die am Welthandel kaputt gehen und so weiter. Das ist die Ordnung, die hat im Westen dann durchaus auf die Weise funktioniert. Und auf die lange Sicht haben sie es geschafft, ihren Feind fertig zu machen. In einer Phase, auch da, also damit man nochmal an den Gewaltcharakter der Ordnung erinnert, eine Weltordnung, deren Stabilität darauf beruht hat, dass man eine Kriegsfähigkeit überhaupt nicht bloß prinzipiell hatte, sondern eine Kriegsfähigkeit, die war, es war andauernd die Frage, ist jetzt Alarm oder jetzt nicht. Die haben Militäreinheiten in Deutschland, Fliegerstaffeln im Lechfeld und so weiter gehabt. Da hieß es, in 5 Minuten müsst ihr zum Atomkrieg fähig sein. Also das war ein dauerndes, also das Wort Kalter Krieg muss man sehr ernst nehmen, das war eine dauernde Bedrohung der beiden Blöcke bis immer an der Grenze des unmittelbaren Ausbruchs von Gewalttätigkeit. Das war die eine Hälfte des Friedens. Richtig. Genau, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wollte gerade dahin kommen. Das war an der Hauptfront, war das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, an der Hauptfront dieses, es findet kein Schießen statt, aber beide Seiten sind jede Minute bereit dazu und verdächtigen die andere Seite auch, dass sie jede Minute anfängt. Da kamen ja dann auch die Erfindungen mit dem roten Telefon. Wenn es mal wirklich einen falschen Schuss abgibt und es wird missverstanden, es war gar nicht die Absicht, dann soll man es wieder bremsen können. Aber jetzt ist die Erwähnung genau richtig. Es war ja nach der anderen, also der Frieden damals, ja, wird ja manchmal von heute auf die Zeit zurückgeblickt und gesagt, na, im Kalten Krieg war wenig, da war es friedlicher. Die andere Hälfte von dem Frieden war, die ganze Welt wird diesem Gegensatz subsumiert. Es gab keinen Staat in der Welt, der sich einfach ausnehmen konnte und sagen konnte, mich geht das nichts an. Der Westen hat die Welt beansprucht und beansprucht, wie er sie hat, hat er eifersüchtig darauf gewacht, dass die Sowjetunion keine Bündnispartner irgendwo auf dem Globus findet, also auch keine Staaten, die mit der Einordnung in die westliche Wirtschaftsordnung nicht gut gefahren sind oder sich's anders gedacht haben, dass die auch keine Chancen kriegen sollen, sich der Sowjetunion zuzuwenden. Und diese Subsumption, die hat dazu geführt, dass die kalte Kriegsfront eben nicht bloß in Europa war, sondern den ganzen Globus mit Beschlag gelegt hat. Kein Land in Afrika jedes Land in Afrika war entweder beim Westen oder im Verdacht, Ostsympathisant zu sein. Und dann haben sie einen Bürgerkrieg oder einen offenen Krieg angetragen gekriegt. Und so ist die Alternativlosigkeit, oder ja, eine Alternative gab es ja, aber so ist die Alternative, die es gab, madig gemacht, geschwächt worden, so ist die Alternative für dritte Staaten als, na, mit denen lässt man sich lieber nicht ein, das ist ein Todesurteil für einen Staat. Und sogar da, wo der Krieg mal nicht verloren worden ist, nämlich in Vietnam, sogar da war dieses Dokument, wer sich dem Westen widersetzt, wird in die Steinzeit zurückbombardiert. Ja, das waren damals Sprüche. Sogar da war dieses Dokument, na das war eine Lehre für den Rest der Welt. So leicht probiert es dann nicht gleich wieder ein Staat. Also so hat damals der Frieden funktioniert. So hat damals dann die friedliche Weltwirtschaft funktioniert. Und jetzt gelingt es also. Sie schaffen es tatsächlich, den großen Feind fertig zu machen. Übrigens, ja, in einem Kalten Krieg, bei dem es vom Westen aus selber der Standpunkt laut vertreten worden ist, wir rüsten die tot. Todrüsten war so ein Programm. Das heißt, wir zwingen denen eine Rüstung auf, die sie sich in letzter Instanz nicht leisten können. Das heißt aber übrigens auf der anderen Seite, wir schaffen uns immerzu bessere Kriegsfähigkeit, sodass die Kriegsfähigkeit, die andere Seite ja hatte und bewiesen hatte, sodass die dauernd entwertet worden ist. Natürlich, die andere Seite, nicht faul, strengt sich an und arbeitet der Entwertung entgegen und steckt ihrerseits Unmengen Ressourcen in die Fähigkeit oder da hinein, dass ihre Kriegsfähigkeit, ihre Gegenwehrfähigkeit nicht entwertet wird. So, das hat dann halt irgendwann dazu geführt, dass die nicht einen Krieg verloren haben, sondern dass Gorbatschow gesagt hat, wir können uns die Feindseligkeit gegen den Westen nicht leisten. Und im Grunde aus diesem Gedanken heraus gesagt hat, Sozialismus war sowieso eine Dummheit. Eine Dummheit vom Standpunkt, wirklich wahr, vom Standpunkt der Weltkriegsfähigkeit einer Weltmacht. Letzten Endes hat Gorbatschow gesagt, der Kapitalismus ist die bessere Ausbeutungsweise, da holt man mehr aus den Leuten raus. Da kriegt die Staatsmacht mehr ab, bei denen da drüben. Wir schaffen es nicht, so viel aus unseren Leuten rauszuholen, wie die es schaffen, aus ihren Leuten rauszuholen. Dann haben sie den Sozialismus weggeworfen und sind kapitalistisch geworden und haben eigentlich gesagt, okay, wir sehen es ein, wir wollen jetzt auch als normaler Staat unter normalen Staaten in eurem Westen nach euren Spielregeln mitkonkurrieren. Das war die große Wende. Und die große Wende, die hat jetzt erstmal überhaupt den Standpunkt Weltherrschaft einerseits vollendet. Jetzt gibt es wirklich keine große Macht mehr, die sich widersetzt. Jetzt steht wirklich, jetzt gilt die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die gewaltmäßige Garantie davon, jetzt gilt sie wirklich weltweit. Mehr oder weniger alle Staaten ordnen sich diesem System unter und zu. Das ist die eine Hälfte. Das ist die Hälfte. Jetzt ist erreicht, was immer gewollt war. Kein Hindernis für die Staaten, die den Globus kapitalistisch nutzen können, und kein Widerstand gegen das Diktat der Amerikaner und der NATO. Einerseits. Andererseits, das ist jetzt die Gegenwart. Das dauert ja auch schon 15 Jahre, der jetzige Zustand. Die Gegenwart ist, jetzt kommt raus, dass kollektive Weltherrschaft ein Riesenwiderspruch ist. Ein Widerspruch ist, der überhaupt bloß in der Phase eines gemeinsamen Feindes so erscheinen konnte, als ob der endgültig beruhigt werden kann. Nur in der Zeit, wo ein gemeinsamer Feind war, haben die sich dann wirklich auf eine positive Gemeinsamkeit eingelassen. Das Ende der Sowjetunion hat für beide Seiten, für die Amerikaner und ihre Verbündeten, jetzt dieselbe und damit entgegengesetzte Bedeutung. Für die Amerikaner hat es die Bedeutung, so jetzt ist der Feind weg, jetzt ist meine Führung global, jetzt ist meine Führerschaft im Reich der Nationen unbestritten. Jetzt können wir von allen die Unterordnung verlangen, einerseits, und andererseits, jetzt sind wir auf die Bündnispartner nicht mehr so angewiesen wie gegen den großen Feind Sowjetunion. Jetzt brauchen wir also auch nicht mehr so viel Rücksicht auf ihre Interessen nehmen.